Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Mittwoch, der 20. April. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Trauer und Unsicherheit. Pro-palästinensische Solidaritätsbewegung hat zwei Symbolfiguren verloren. Profis statt Engagierte, Unterschriften sammeln gegen Geld ist im Wahljahr lukrativ. Und Anti-Atom-Camp bleibt, Osterfestival und Menschenkette gegen das AKW Mühleberg. Amir Chen Mackay, schön sind Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Gestern fand die Geberkonferenz für Tschernobyl statt. Die internationale Gemeinschaft hat in der ukrainischen Hauptstadt Kiew beschlossen, 550 Millionen Euro zu spenden. Damit soll ein neuer Sarkophag für die Ruine des zerstörten Kernkraftwerks gebaut werden. Die Schutzhülle, die vor 25 Jahren um den havarierten Reaktor gebaut wurde, gilt heute nicht mehr als sicher. Sie ist brüchig und hat schon einige Risse und Löcher. Der Bau einer neuen Schutzhülle wurde vom ukrainischen Präsidenten Janukowitsch mit Kosten von 740 Millionen Euro beziffert. Er hofft deshalb noch auf zusätzliche Unterstützung, damit eine Hülle um den schon bestehenden Sarkophag gebaut werden kann. Diese soll dann bis Ende des Jahrhunderts halten. Die Atomkatastrophe von Tschernobyl hatte sich am 26. April 1986 ereignet. Bis heute besteht eine Sperrzone von 30 Kilometern um das ehemalige Kernkraftwerk. Eine ähnliche Sperrzone soll nun auch in Fukushima entstehen, um das vom Erdbeben und Tsunami havarierte Kernkraftwerk in Japan soll eine 20 Kilometer Sperrzone entstehen. Per Gesetz will die japanische Regierung der Bevölkerung den Zutritt zur Gegend um das AKW Fukushima verbieten. Bis zu 80.000 Menschen könnten dann nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren. Der UNO-Sicherheitsrat hat zum ersten Mal zur Krise in Jemen getagt, ohne aber dann konkrete Maßnahmen zu beschließen. Deutschland und Libanon hatten zuvor einen Entwurf für eine Stellungnahme vorbereitet, diese wurde aber von einer Minderheit blockiert. Wer sie blockiert hat, ist zwar geheim, es wird aber davon ausgegangen, dass sich einmal mehr China und Russland querstellten. Die beiden Großmächte verhindern im Sicherheitsrat praktisch alle Vorstöße, die sich in innere Angelegenheiten eines Landes einmischen wollen. In Jemen ging das Blutvergießen derweil weiter. 4 Leute sollen getötet, Hunderte verletzt worden sein, als sie von Polizisten beim Demonstrieren gestoppt wurden. Seit Wochen protestieren in Jemen Tausende gegen die Regierung und fordern den Abgang von Präsident Saleh, der seit über 30 Jahren an der Macht ist. Dabei wurden bisher über 100 Menschen getötet, darunter mindestens 26 Kinder, wie das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF gestern mitgeteilt hat. China hat offenbar 2 Menschenrechtsanwälte freigelassen. Chiang Tianyong wurde vor 2 Monaten inhaftiert. Seine Verhaftung stand wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Angst der chinesischen Behörden vor einem Volksaufstand nach arabischem Muster. Chiang Tianyong ist dafür bekannt, dass er sich in heiklen Prozessen für Regimekritiker stark gemacht hat. Auch Liu Xiaoyuan, ein Rechtsanwalt, der letzte Woche verhaftet worden war, kam wieder auf freien Fuß. Er ist ein Freund von Ai Weiwei. Der chinesische Künstler und Regimekritiker ist seit 2 Wochen an einem unbekannten Ort inhaftiert. Laut der in Hongkong basierten Menschenrechtsorganisation Chinese Human Rights Defenders befinden sich im Moment über 50 Kulturschaffende, Anwälte und politische Aktivisten in Haft. Die chinesischen Behörden gehen verstärkt gegen sie vor, seit sich die Revolutionen in der arabischen Welt ereignen. Chinesische Hacker haben zudem laut Al Jazeera gestern eine Attacke gegen Change.org ausgeführt. Auf dem Social Network können Online-Petitionen lanciert werden. Es wurde offenbar zeitweise lahmgelegt, weil dort auch eine Petition für die Freilassung von Ai Weiwei gestartet wurde. Diese wurde schon von über 90.000 Menschen unterzeichnet. überaus deutlich haben sich die Zürcher Grünen gestern für die Ständeratskandidatur von Balthasar Glättli ausgesprochen. Er hat sich gegen Bastien Giraud mit fast 3/4 der delegierten Stimmen durchgesetzt. Er sitzt im Stadtzürcher Gemeindeparlament und arbeitet für die Gewerkschaft VPOD. Davor war er 7 Jahre lang Geschäftsführer der Flüchtlingsorganisation Solidarité sans frontières. Er kandidiert auch für den Nationalrat. Bastien Giraud, schon amtierender Nationalrat, gilt im Gegensatz zu Glättli eher als Vertreter des liberalen Flügels der Grünen. Dass die Delegierten nicht ihn, sondern den ausgesprochen linken Grünen Glättli ins prestigeträchtige Ständeratsrennen schicken wollen, könnte als wegweisendes Zeichen für die grüne Strategie in den kommenden Wahlen gewertet werden. Zum Wetter. Im Moment zeichnet sich keine Veränderung ab. Es bleibt sonnig und warm bei Temperaturen um die 22 Grad. Und das bis am Ostersonntag. Erst dann sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Folge der trockenen und heißen Periode ist, dass im Moment sehr hohe Waldbrandgefahr besteht. Leider wird es deshalb nichts mit Bräteln im Wald. Alle Verwaltungskreise des Kantons Bern haben das Entfachen von Feuer im oder in der Nähe des Waldes vorläufig verboten. Auch in vielen anderen Kantonen wurden Feuerverbote erlassen. Zuwiderhandlungen werden mit Buße bestraft. Wer also über die Feiertage grillieren will, muss das bis auf Weiteres im Garten, auf dem Balkon oder in einer öffentlichen Grillstelle innerhalb einer Wohnsiedlung tun.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info vom 20. April. In den letzten 14 Tagen musste die pro-palästinensische Solidaritätsbewegung 2 Tote beklagen. Zuerst den jüdisch-palästinensischen Theatermacher Giuliano Merchamis. Merchamis wurde Anfang April im Westjordanland von Unbekannten erschossen. Und vergangene Woche dann auch noch den italienischen Aktivisten Vittorio Arrigoni. Arrigoni wurde im Gazastreifen zuerst entführt und dann brutal ermordet. Was die beiden Morde für die Solidaritätsbewegung bedeuten, darüber sprach Wilma Rall mit dem Schweizer Filmemacher Ray Smith vom autonomen Filmkollektiv A-Films. Ray Smith, dessen richtiger Name der Redaktion bekannt ist, hat Vittorio Arrigoni während seiner Arbeit im Nahen Osten kennen und schätzen gelernt.
Vittorio war ein erfahrener Aktivist, weil er halt auch schon beinahe 10 Jahre lang im Nahen Osten gearbeitet hat. Dementsprechend vertraut war mit den Gefahren, mit der Umgebung, mit den Leuten. Ich habe mit ihm im Norden vom Libanon auch eine Weile gearbeitet. Er hat meinem Filmkollektiv einiges geholfen, auch um unsere Filme in Italien zu verbreiten, neue Veranstaltungen zu organisieren. Er war ein sehr inspirierender Typ, sehr motiviert auch und wie die meisten von uns halt auch bereit, monatelang oder noch länger in schwierigen Situationen halt zu leben und zu arbeiten.
Jahrelang engagierte sich Vittorio Arrigoni vor allem im Gazastreifen als Mitglied der pro-palästinensischen Solidaritätsbewegung ISM. Als Aktivist, Journalist und Schriftsteller berichtete er über die Situation vor Ort, wenn viele andere das Land bereits verlassen hatten. So zum Beispiel im Jahre 2008, während der israelischen Militäroperation Gegossenes Blei, den 2-wöchigen Luftangriffen gegen die Hamas im Gazastreifen.
Vittorio hat in Gaza mehrere Jahre eigentlich beinahe durchgehend gelebt. Während der Operation Gegossenes Blei mit Ambulanzen unterwegs gewesen, um Verletzte zu bergen beispielsweise. Und daneben hat er einfach viel Arbeit gemacht in Gaza, auch mit den Fischern. Weil in Gaza die Fischer nur eine bestimmte Anzahl Kilometer aufs Meer hinausfahren dürfen, weil die Israelis da eine Zone eingerichtet haben, in der sie dann einfach auf alle schießen. Und Vittorio hat dort jeweils die Fischer begleitet.
Wer sich in Krisengebieten wie Israel-Palästina engagiere, lebe gefährlich. Man gehe ein Risiko ein und sei sich dessen auch bewusst, meint Ray Smith. Trotzdem habe ihn der Tod von Vittorio Arrigoni nicht nur stark mitgenommen, sondern auch erstaunt.
Also ich meine, man rechnet damit, dass man vielleicht von der israelischen Armee erschossen wird. Man rechnet nicht unbedingt damit, dass man von einer salafistischen Untergrundgruppe gekidnappt und erhängt wird. Und das ist halt etwas, was sehr überrascht hat. Es ist nicht so, dass das ein ganz neues Phänomen wäre, auch nicht in Gaza, aber ich denke, die meisten von uns, wenn sie im Nahen Osten arbeiten oder eben vor allem in Palästina, dann rechnen sie prinzipiell mal damit, dass wenn etwas passiert, dass dann das Problem von der israelischen Seite herkommt.
Vittorio Arrigoni wurde von islamistischen Kräften zuerst entführt und dann brutal ermordet. Laut Medienberichten waren die Entführer sogenannte Salafisten, die mit der Entführung von Vittorio Arrigoni inhaftierte Führungsfiguren freipressen wollten, die dann aber den Aktivisten ermordet hatten, bevor das Ultimatum an die Hamas abgelaufen war. Es ist also ein innerpalästinensischer Konflikt, dem Vittorio Arrigoni zum Opfer fiel.
Den Konflikt, den gibt es in Gaza seit mehreren Jahren. Das heißt, es gibt relativ kleine salafistische Untergrundgruppierungen, die berufen sich auf eine Form des Islam, der sehr am Ursprung orientiert ist oder dessen, was sie als Ursprung verstehen, sehr konservativ. Aber die Hamas hat damit ziemlich aufgeräumt. Vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Da wurden viele auch verhaftet von diesen salafistischen Kämpfern. Ich habe den Eindruck, da sind einfach noch Zellen rum. Und es ist oft schwierig zu sagen, wer diese Gruppen unterstützt, in wessen Interesse sie handeln und welche Ziele das sie überhaupt verfolgen.
Vittorio Arrigoni ist bereits der 2. Tote innerhalb von 14 Tagen, den die Solidaritätsbewegung in Palästina zu beklagen hat. Anfang April wurde der jüdisch-palästinensische Theatermacher Giuliano Merchamis von Unbekannten erschossen. Für die Bewegung sei das ein schwerer Schlag, meint Ray Smith.
Ich glaube, die Auswirkungen sind schlimm, weil es wird sicher viele Leute davon abhalten, eben zum Beispiel nach Gaza zu gehen oder in die Westbank zu gehen. Ich persönlich habe immer noch das Gefühl, dass man beide Fälle als isolierte Dinge betrachten muss, weil beide Morde, die repräsentieren überhaupt nicht die Stimmung in der palästinensischen Bevölkerung gegenüber internationalen Solidaritätsaktivisten. Im Gegenteil, das hat man ja jetzt auch gesehen, wie groß die Anteilnahme war unter den Leuten in beiden Fällen, also bei Giuliano Merchamis und bei Vittorio Arrigoni.
Sagt Ray Smith, freier Journalist und Filmemacher vom autonomen Filmkollektiv A-Films, dessen Namen wir auf seinen Wunsch hin geändert haben.
95,6. Rabe Info.
Für über 20 Volksinitiativen werden im Moment Unterschriften gesammelt. Typisch für ein Wahljahr. Mit Initiativen können sich politische Parteien profilieren. Allerdings fehlen vielen Parteien genügend engagierte Mitglieder, welche bereit sind, auf die Straße zu gehen, um Unterschriften zu sammeln. Professionelle Unterschriftensammler haben diese Marktlücke entdeckt. Michael Spahr hat mit dem Betreiber eines Unterschriftensammlungsunternehmens gesprochen.
Kaum eine Woche vergeht, ohne dass eine politische Partei eine Volksinitiative ankündigt. Jedes Anliegen hat selbstverständlich seine Berechtigung, doch das Gefühl lässt einem nicht los, dass dahinter oft knallhart politisch kalkuliert wird. Kommt eine Initiative nämlich zustande, winkt den Parteien und Organisationen, die dahinter stehen, viel Gratis-Publizität. Eigentlich wären Initiativen auch eine Gelegenheit, Volksnähe zu demonstrieren. Sie geben den politisch Engagierten beim Sammeln der Unterschriften die Möglichkeit, hautnah mit den Menschen auf der Straße zu kommunizieren und zu diskutieren. Doch genau da liegt das Problem vieler Initiativen, weiß Lukas Harder, Betreiber des Büro für Politisches, das sich auf das Sammeln von Unterschriften gegen Bezahlung spezialisiert hat.
Als ich begonnen habe mit diesem Unterschriftensammlungsbüro, hat es auch immer geheißen, das macht man doch nicht so etwas. Für Initiativen sammelt man aus Überzeugung und gratis. Und da habe ich diese Person dann jeweils auch gefragt, ja super, kommst du morgen sammeln? Wir sammeln um 11 Uhr irgendwo. Und dann haben die meist geantwortet, nein, tut mir leid, ich muss zuerst noch Geld verdienen. Also genau diese Zwiespalt, eigentlich möchte man, aber man muss ja zuerst noch Geld verdienen, kann man jetzt lösen, indem man eben gegen eine kleine Bezahlung Unterschriften sammelt. Man muss auch immer noch bedenken, dass es nicht ein wahnsinnig hoher Stundenlohn ist, den man so generiert.
15 bis 30 Franken pro Stunde zahlt Lukas Harder seinen Angestellten. Er selber kann vom Unterschriftensammeln leben.
Ich habe das vor zwei Jahren begonnen, habe damals auch noch nicht groß gedacht, dass das wirklich ein Markt dafür besteht, aber die Erfahrung hat jetzt gezeigt, dass doch immer wieder Angebote reinkommen, ohne dass ich mich groß darum kümmern muss.
Parteien oder politische Organisationen zahlen pro Unterschrift etwa einen Franken. Jede Initiative hat eine Frist, bis wann die benötigten Unterschriften gesammelt werden müssen. Kommt das Ende der Frist näher und fehlen zum Beispiel auf nationaler Ebene die nötigen 100.000 Unterschriften, können sich die Initianten an Lukas Harder wenden. Er schätzt dann ein, ob es ihm und seinem Team noch gelingen kann, die Initiative zu retten. Zur Professionalität gehört bei ihm, dass er ein Anliegen auf der Straße auch wirklich glaubwürdig vertreten kann.
Ich bin auch froh, dass eben jetzt mehr Angebote reinkommen als am Anfang, dann, damit ich wirklich auch auswählen kann. Es bringt es auch nicht, wenn man für etwas arbeitet, hinter dem man nicht steht, dann ist das früher oder später zum Scheitern verurteilt. Es gibt auch sogar Initiativen, wo ich sage, das ist etwas, was man wirklich unterstützen muss und wo ich dann nicht noch extra Gewinn machen will für mich, wo ich einfach sage, ich stelle die Leute und die Struktur zur Verfügung und schaue, dass die Leute gut bezahlt sind und dass sie motiviert sind und selber arbeite ich dann gratis.
Die National- und Ständeratswahlen sind im Oktober. Bis dann werden die professionellen Unterschriftensammler und Sammlerinnen noch einiges verdienen können. Auch wenn sich die direkte Schweizer Demokratie dafür rühmt, ein Milizsystem zu sein, das auf Freiwilligkeit und Gratisarbeit basiert.
95,6. Rabe Info.
Das Berner AKW Mühleberg muss sofort vom Netz. Das fordert das Anti-Atom-Camp vor dem Sitz der AKW-Betreiberin BKW. Bis ihre Forderung erfüllt ist, bleiben die Camper auf dem kleinen Rasen vor dem Gebäude. Für Ostern haben sie ein Protestfestival organisiert und Erfahrungen, Unterstützung von der Politik und der Anwohnerschaft. Ich habe das Protestcamp gestern besucht.
Das Protestcamp hat zur Medienkonferenz geladen und auch nach zwei Wochen aktivem Protest ist das Medieninteresse groß. Empfangen wird man mit Kaffee, der auf dem Holzpelleofen gekocht wird und zuweilen viel Rauch ins kleine Zirkuszelt bläst, wo die Medien über die kommenden Aktivitäten informiert werden. Für die Ostertage haben die Campierenden ein Festival organisiert. Nebst Live-Musik finden zum Beispiel eine Solarwerkstatt, gemeinsames Kochen, Vorträge und Workshops statt. Einer der ersten Programmpunkte ist die Diskussion um die Frage, nämlich warum das Camp die Stilllegung aller AKWs und insbesondere des Berner AKWs Mühleberg fordert. Die Diskussion führt Jörg Joos, der Automationstechniker, kämpft an vorderster Front bei der Gruppe Fokus Anti-Atom.
Da zeigen wir, was in Mühleberg alles falsch ist und falsch läuft und zeigen dann auch auf, wo in Fukushima die Probleme waren und die Parallelen liegen zwischen den AKW. Fukushima und Mühleberg sind beide Siedewasserreaktoren von Lieferanten General Electric aus den USA und sind beides Reaktoren aus der ersten Generation, also uralte Reaktoren. Und beide haben ein Containment-System, das sehr ähnlich ist. Und das ist jetzt natürlich in der technischen Beurteilung, wie sicher ist Mühleberg oder besser gesagt, wie unsicher, sollte das eine wichtige Rolle spielen, wenn man den Unfall mal verstehen würde.
Für den Dienstag nach Ostern ist eine Menschenkette rund um das Gebäude der BKW geplant. Denn am Dienstag, 26. April, jährt sich der Atomunfall von Tschernobyl zum 25. Mal. Für die Menschenkette brauche es mindestens 400 Personen, die sich an den Händen halten und so das gesamte BKW-Gebäude umzingeln. Und das am Morgen früh, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKW zur Arbeit kommen, so der Anti-Atom-Aktivist Theo.
Es soll in erster Linie die BKW-Mitarbeiter an den Tschernobyl-Jahrestag erinnern, dass vor 25 Jahren eine große Katastrophe passiert ist. Natürlich schwingt auch die Katastrophe von Fukushima mit, die ja in einem mehr oder weniger identischen Reaktortyp wie in Mühleberg passiert ist. und soll die BKW dazu animieren, nochmals darüber nachzudenken, was Atomkraft wirklich für Gefahren birgt und welche anderen Lösungen der Energiegewinnung es gibt.
Ob die Menschenkette die BKW-Mitarbeitenden durchlässt, um im Gebäude zu arbeiten, sei noch nicht abgemacht. Klar ist aber, dass man sich gewaltlos und friedlich verhalten werde. Unterstützung erhält das Anti-Atom-Camp von vielen Seiten, so auch von politischen Parteien wie der SP Schweiz, der JUSO und den Grünen. Der grüne Stadtrat Urs Frieden sieht im zivilen Ungehorsam der Camper eine gute Ergänzung zum politischen Weg.
Möglicherweise bringt es sogar mehr als der normale politische Weg, weil es ja auch ganz viele Leute anzieht, mobilisiert. Die kommen hierher in das Anti-AKW-Camp. Die lassen sich jetzt dazu bewegen, selbst aktiv zu werden. Medial ist es sicher auch interessanter, das darf man nicht abstreiten. Die Medien, die bringen lieber Bilder aus dem Anti-AKW-Camp, als dass sie in einer Stadtratssitzung mal vorbeikommen, wo das gleiche Thema behandelt wird. Von daher ist es sicher eine sehr schlagkräftige Geschichte, die hier abgeht auf dem Viktoriaplatz.
Der grüne Stadtrat Urs Frieden ist selbst langjähriger Atomgegner und hat sich zum Beispiel in den 80er Jahren erfolgreich gegen den Bau des AKW im bernischen Graben gewehrt. Mit dem grünen Bündnis hat er sich für den Ausstieg der Stadt Bern aus der Atomenergie eingesetzt. Auf der politischen Ebene gehe es nun darum, diesen beschlossenen Ausstieg bis 2039 umzusetzen. Das Anti-Atom-Camp will jedoch mehr, eben die sofortige Abschaltung des AKW Mühleberg. Diese Forderung steht über dem Protestcamp, das seit 2 Wochen vor dem Hauptsitz der AKW-Betreiberin BKW steht. Seit Beginn des Camps stehe man in regem Austausch mit dem zuständigen Gemeinderat Rethonause, erklärt der Camper David Böhner.
Er will vor allem, dass wir einen Endzeitpunkt, ein Ausstiegsszenario vom Camp mit ihm besprechen. Und unsere Haltung ist klar, die war schon vom ersten Tag an klar. Wir bleiben, bis das AKW in Mühleberg abgestellt ist.
Sagt David Böhner vom Anti-Atom-Camp vor dem Hauptsitz der BKW in Bern. Mit der AKW-Betreiberin BKW sei man noch nicht in direktem Kontakt, das sei aber nach Ostern geplant. Das Osterprotestfestival beginnt am Donnerstag mit einem Konzert von Tim und Puma Mimi. Bis am Dienstag nach Ostern stehen verschiedene Konzerte, Filme, Diskussionen und Workshops auf dem Programm.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, 20. April. In der Redaktion waren Wilma Rall, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Mehr Rabe-Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.